Was für ein Abend. Jubel, Euphorie, Flaggen, Musik und Menschen, die überzeugt sind, dass sie gerade etwas ganz Großes geleistet haben. Aber genug von Donald Trumps 80. Geburtstag. Reden wir lieber über den 7:1 Auftaktsieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Curaçao. Der zweithöchste Sieg der deutschen WM-Geschichte. Der höchste seit 12 Jahren. Die Brasilianer werden sich erinnern. Und vielleicht war das Ergebnis diesmal gar nicht die wichtigste Erkenntnis dieses Abends, sondern dass Julian Nagelsmann möglicherweise genau die Spielertypen gefunden hat, die Deutschland bei den vergangenen Turnieren gefehlt haben. Ist das der Startschuss für eine große WM oder nur der vielleicht schönste Pflichtsieg seit langem?
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Mit Malte Asmus und Fever Pitch-Kolumnist Alex Steudel. Hallo Alex.
Hallo Malte.
Alex, was war das gestern? Der Start einer deutschen Turniermannschaft, die sich jetzt ins Turnier reingefühlt hat und am Ende auch was erreichen wird? Oder war das einfach nur ein schöner Pflichtsieg und eine vor allen Dingen sehr schöne Verpackung?
Ich glaube, es war auf jeden Fall ein besserer Start als vor 4 Jahren und als vor 8 Jahren. Und ich habe allerdings am Anfang auch ein bisschen mich in Zurückhaltung geübt, weil ich dachte, so nach 20 Minuten bis zur Trinkpause, als die Spieler aus der Fußballweltmacht Curaçao plötzlich das 1:1 schossen und dann auch noch überlegen spielten, dachte ich, oh Gott, jetzt geht das schon wieder los. Aber man muss sagen, sie haben es auf jeden Fall echt gut dann hinbekommen. Danach haben, wie man so schön sagt, standesgemäß gewonnen. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass es andere Nationen gibt, die eben sich da auch sehr schwer tun. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Jetzt haben 4 Mannschaften der Top 10 der Weltrangliste gespielt und nur Deutschland hat sein Spiel gewonnen. Also immerhin. Es ist auf jeden Fall ein guter Start. Die Stimmung ist gut. Es gibt keine Fotos mit irgendwelchen Erdogans. Es gibt keine Außenthemen, die uns stören, außer der Außen, Leroy Sané vielleicht. Also es läuft jetzt erstmal gut. Und wir haben uns für die K.O.-Runde quasi qualifiziert mit dem 7:1. Danke, Herr Infantino, dass Sie dafür gesorgt haben, dass man mit einem Spiel in die K.O.-Runde kommen kann.
Ganz ja, der Modus, das riesige Teilnehmerfeld und natürlich dann auch eine gute Auslosung gleich für das erste Gruppenspiel machen es dann am Ende wahrscheinlich möglich, dass das eben schon geklappt hat. Also die Erleichterung ist überall riesengroß, aber so richtig Euphorie hast du dann entsprechend noch nicht.
Nee, also dafür war ja der Gegner zu schwach. Ich meine, Curaçao, ich habe mal nochmal nachgeschaut, die Inselgruppe, ich glaube, es sind 2 Inseln, haben 150.000 Einwohner. Ich meine, das ist halb so groß wie Eimsbüttel, wo ich hier wohne. Klar, die haben natürlich ein paar Spieler rekrutiert, holländischstämmige, aber das ist natürlich kein Maßstab. Aber man sieht ja bei so einer WM, die Nerven spielen eine große Rolle und man kann dann schon mal stolpern und federn lassen. Und sah kurz danach aus. Wie gesagt, das Positive habe ich ja schon gesagt. Das Negative ist natürlich schon, dass man sich immer wieder gefragt hat, also ich habe mich immer wieder gefragt, also wenn wir gegen Elfenbeinküste, gegen Ecuador so spielen, dann werden wir das Torverhältnis noch gut gebrauchen können in der Endabrechnung. Weil die würden uns natürlich mit dieser Leistung komplett auseinandernehmen. Das war natürlich gar nichts. Gut, wir haben natürlich dann auch sehr offensiv gespielt. Aber defensives Mittelfeld, jetzt haben alle gesagt, Metscher grandios gespielt. Pavlovic fand ich jetzt zum Beispiel auch nicht so stark. Aber nach hinten war es schon ein bisschen schwierig. Und natürlich mein absolutes Lieblingsthema, Jonathan Tah. Der Arne Friedrich 2026 ist für mich irgendwie, ich kann es immer nicht fassen, wenn ich das sehe. Also wie er da bei dem einen Zweikampf auch wieder langsam zu Boden sinkt und dann auch noch lamentiert, wer der andere weiterrennen will. Da war ich eigentlich ganz froh, dass dann Rüdiger irgendwann kam. Also da bin ich noch ein bisschen skeptisch, aber man darf halt nicht vergessen, so ein guter Start, der gibt Rückenwind. Jetzt spielen wir dummerweise erst gegen die Elfenbeinküste, die ja auch gewonnen haben, also auch Rückenwind haben. Besser wäre es gewesen. Wir hätten jetzt erstmal das letzte Spiel gegen die gehabt, erst gegen Ecuador. Aber also momentan kann man jetzt nicht großartig meckern. Klar, Leroy Sané, habe ich gesagt, das war gar nichts, meiner Meinung nach. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie das dann immer schön geredet wird von allen Seiten, einschließlich von ihm selber. Also meine Lieblingsszene war der Blindhackentrick in den Lauf des Gegenspielers zum Konter von ihm. Und das zweite war, wie er da den Konter ansetzt und einfach den Ball ins Ausschiebt. Ich weiß nicht, was mit dem Kerl los ist. da, du hast vorhin gesagt, Nagelsmann hat schon seine Top-Spieler gefunden. Manche sitzen aber halt noch auf der Bank. Also Undav oder Leveling würde ich also blind dreimal eher nehmen als Sané mit so einer Leistung. Aber er hat halt auch dieses Syndrom, dass er dann auf die Leute setzt und die spielen und spielen und spielen lässt in der Hoffnung auf die selbst heilenden Kräfte. Und ja, da bin ich ein bisschen skeptisch. Jetzt habe ich schon wieder so viel Negatives gesagt. Aber wir haben ja 7-1 gewonnen. Also Glas, gestern habe in meiner Kolumne habe ich geschrieben, Glas dreiviertel voll. So kann man es, glaube ich, sehen. Super Start. Ich glaube, zweitbester Start der Geschichte. Ich saß ja vor 24 Jahren selber im Stadion bei dem 8:0 gegen Saudi-Arabien und wir sind ins Finale gekommen.
Diesmal warst du nicht im Stadion dabei. Pit Gottschalk war als Glücksbringer mit dabei. Mal gucken, ob er die deutsche Mannschaft dann ins Finale tragen kann. Den werden wir natürlich hier im Podcast auch dann noch hören mit ein paar Eindrücken von vor Ort. In einer der nächsten Folgen wird er bestimmt dann auch mit dabei sein. Aber jetzt kritisierst du, dass die deutsche Mannschaft sich kollektiv hinter Leroy Sané stellt. Aber ich würde mal sagen, es zeigt doch auch was Positives. Wir haben da mal wieder ein Team. Keine Grüppchenbildung. Und der von dir schon angesprochene Antonio Rüdiger fiel mir auch deshalb auf, weil er eben auch an der Seitenlinie sehr mitgegangen ist, mitgejubelt hat, also sich richtig als Teamplayer gezeigt hat und diesen Teamgeist, der offensichtlich wirklich intakt zu sein scheint, richtig mitgetragen hat.
Ja, also das mit Leroy Sané meint es natürlich in erster Linie den Trainer und Leroy Sané selbst. Die zwei größten Unterstützer von Leroy Sané sind er selbst und sein Trainer. Klar müssen die Spieler zu ihm halten und die betonen ja auch immer wieder, wie wichtig er ist für die Mannschaft und wie gut er trainiert und was weiß ich. Aber das bringt mir halt nichts, wenn er gut trainiert. Ich bin ja nicht dem Training zugeschaltet, sondern dem Spiel. Und da muss er halt performen und das tut er halt nicht. Was du gesagt hast mit der Stimmung an der Seitenlinie, ist mir auch aufgefallen. Das ist immer ein super Zeichen. Ist aber bei der WM jetzt auch ein bisschen Standard geworden, wenn ich das so gesehen habe. Da war ja schon richtig was los an den Seitenlinien. Also da fiebern wirklich alle mit. Und das wäre jetzt auch noch schöner, wenn Oliver Baumann sich da ins Fäustchen lachen würde, weil Manuel Neuer ein Unhaltbar nicht gehalten hat oder weil Rüdiger die Faust macht, weil Tah ins Leere grätscht. Also das wär ein bisschen schwieriger.
Ego-Shooter haben wir bei deutschen Nationalmannschaften natürlich schon gesehen. Ich weiß nicht, Uli Stein wäre wahrscheinlich, wenn er beim Finale damals 86 noch mit dabei gewesen wäre, sicherlich weniger nachsichtig gewesen als Baumann. Aber da war er ja schon längst zu Hause.
Ja, ich habe gerade die Doku gesehen über Berti Vogt. Kann ich nur empfehlen, den Dreiteiler, die WM 1994. Also wenn man mal Ego-Shooter-Doku sehen will, dann herzlich willkommen. Da geht es richtig ab. Also da sind wir ja wirklich 26 Freunde, müsst ihr sein, oder wie viel sind momentan. Also es geht wirklich viel, viel, viel schlimmer. Effenberg, Bodo Ilgner, wie sie alle hießen. Spielerfrauen haben auch noch mitgemischt, eifrig. Das war wirklich herrlich. Doch überhaupt ins Viertelfinale gekommen sind, ist ein Wunder. Also die Stimmung, das kann man, glaube ich, auch Nagelsmann anrechnen, dass es geschafft hat, dass die Stimmung gut ist. Natürlich ist immer ein bisschen Turnierglück dabei, dass kein Spieler jetzt irgendwas Komisches gemacht hat, wie beim letzten Mal. Oder dass alle jetzt über Politik und Katar reden. Dass jetzt irgendwie alles erstmal glatt läuft. Kein größeres Verletzungspech, wobei Lennart Kahn natürlich schon, hat man gestern gesehen, uns schon hart getroffen hat. Da sind wir wirklich, auf der Seite sind wir wirklich nicht stark. Da ist auch überhaupt nicht so viel gegangen. Die andere Seite war deutlich stärker. Aber das macht ja auch wieder Mut, ne? Dass jetzt plötzlich Spieler da sind, mit denen man gar nicht so gerechnet hat vorher. Jetzt redet irgendwie wahrscheinlich die halbe Welt erstmal über Felix Metscher. Was ist das für ein komischer Typ? Er und sein kongenialer Partner Jesus haben wir gestern erfahren, ja, im Interview danach. Gut, wenn es hilft, dann ist gut. Aber ja, also das Positive überwiegt schon. Wir müssen natürlich immer ein bisschen meckern, ist ja klar. Ich sowieso, ja, klar. Schwabe, und ich finde sowieso immer alles schlecht. Aber deswegen darf man das auch nicht ganz so hochhängen. 7-1 gegen Curaçao, super. Ein Gegentor kann mal passieren, passiert den anderen auch. Jetzt kommt es natürlich doch an auf das Spiel gegen die Elfenbeinküste, weil das ist natürlich eine Granate, beste afrikanische Mannschaft, Top 15 Team, glaube ich, in der Weltrangliste, hat sein Spiel gewonnen. Da springen wirklich ein paar richtig, richtig gute Spieler rum. Und das wird eine echte Messlatte, über die wir drüber müssen. Wir haben allerdings muss man sagen, wir haben ja auch immer bei so einem Turnier, auch bei den erfolgreichen Turnieren, immer so ein kleines Gurkenspiel dabei. Das habe ich ja schon vorher in meiner Kolumne angemerkt. Das ist auch okay. Ein Spiel darf immer dabei sein, wo man sich nochmal durchschüttelt und wo man nochmal sich aufs richtige Gleis setzt. Ich hoffe jetzt nicht, dass es gegen die Elfenbeinküste ist. Andererseits lieber da als im 64. Finale oder war es 128. Finale?
Genau, ja.
Dann lieber gleich.
Oder gegen Ecuador wäre es vielleicht dann noch am passendsten. Das war übrigens 1990 auch so. Da haben wir, glaube ich, 1-1 in Bari damals gegen Kolumbien gespielt. Das war auch so der Ausrutscher. Danach ging es ja dann doch wieder höher mit einem kleinen Einbruch im Viertelfinale. Aber wir wollen nicht so viel von früher erzählen. Lass uns lieber aktuell auf dieses Spiel nochmal eingehen. Und du hast Felix Metscher schon erwähnt. Für dich vielleicht der Matchwinner trotz seiner defensiven Probleme, die du ja auch schon attestiert hattest?
Ich würde nicht mal sagen Probleme im Sinne von, dass er viele Fehler so gemacht hat, aber er war halt häufig gar nicht da. So, ne? Mhm. Die hatten unfassbar viel Platz. Die Curaçaoaner. Stimmt das?
Weiß gar nicht. Ja, ich bin mir da auch nicht ganz sicher. Curaçaois? Nee, keine Ahnung.
Das sind andere, glaube ich.
Die Jungs aus Curaçao.
Die hatten auf jeden Fall unheimlich viel Platz und er war dann meistens nicht da. Pavlovic hat mich jetzt auch nicht so überzeugt. Aber ein Matcher war halt schon, wenn du halt in so einem Spiel gleich so performst, und so gute Szenen hast, einen Elfmeter rausholst, ein Tor, das sensationell aufgelegt war von Florian Wirtz, so kühl, cool reinhaust, das ist natürlich schon richtig top. Und das ist natürlich super für die Mannschaft. Es gab auch, glaube ich, das ist ja auch toll. Ich mag ja schnelle Spieler. Deswegen reden wir so viel über Jonathan Tah. Es gab auch so eine Szene, wo er dann wirklich so nach hinten rechts, glaube ich, mal sprinten musste. Da hat man auch gesehen, wie schnell der ist. Mhm. Das ist natürlich absolut top, wenn der in Form ist und so performt wie gestern. Dann ist das ein absoluter Gewinn für die Mannschaft. Also ich habe es nicht erwartet, dass es so positiv läuft bei ihm gleich im ersten Spiel. Aber er und Nathaniel Brown auf der linken Seite, die zwei sind natürlich schon die großen Überraschungen gewesen. Wobei man wusste, dass sie es können, auch bei Brown vor allem, aber das war richtig, richtig tolle Leistung, muss ich sagen.
Brown hatten wir ja am Donnerstag schon im Podcast hier annonciert und adressiert und natürlich dann auch schon gesagt, was er der Mannschaft geben kann, hat er dann auch tatsächlich geliefert. Aber nochmal zurück zu Metscher. Da hat ja auch Bastian Schweinsteiger in der ARD gesagt, wenn der die Balance findet, hat er alles. Mats Hummels ging bei Magenta sogar noch ein bisschen weiter und sprach schon von Weltklasse.
Ja, das war natürlich auch, gut, kann man Weltklasse gegen Curaçao sein, das ist immer so die große Frage, aber es ist halt eine WM, da spielen Nerven eine Rolle, da spielt anderes Klima, gut, die haben da in der Halle gespielt, mehr oder weniger, aber das war absolut Weltklasse, der Auftritt und der erinnert so von der Spielanlage und auch von der Körperlichkeit so ein bisschen an Bellingham, finde ich, also mich, der hat auch diese Beweglichkeit und die Größe, Und er ist ja auch noch jung. Also, was ist auf jeden Fall? Ich würde mal sagen, der hat sich jetzt mal festgespielt für mindestens die nächsten zwei Spiele.
Ja, 25 ist er, 1,88 Meter, glaube ich, groß. Da ist es ja dann auch schon, ja, nicht überraschend, aber für jemanden mit der Größe dann auch gar nicht so einfach, technisch so stark zu sein, wie das eben Metscher ist.
Und er hat halt die Schnelligkeit. Und das hat man gesehen, als dann Goretzka reinkam in so zwei, drei Szenen. Boah, der hat halt auch. Ich kann das nur gebetsmühlenhaft wiederholen. Du kannst meiner Meinung nach heute nicht Weltmeister werden mit einer Mannschaft, wo 4-5 langsame Spieler drin sind. Mhm. Das geht einfach nicht mehr. Lieber schnell und schlechter als langsam und besser. So ist meine Meinung. Mhm. Und bei Goretzka hat man es schon in 2-3 Szenen gesehen. Da war schon hüftsteif und langsam und so weiter. Der hat ganz andere Qualitäten, klar. Mhm. Aber dann, wenn Metscher da in Form ist, dann lieber den. Und dass die Geschwindigkeit ausgleichen, das können nur ganz wenige. Das kann Joshua Kimmich, der ist ja auch nicht der Schnellste, aber der gleicht das halt aus. Mit seinem Können und seinem Überblick und seinem Kampfgeist. Aber da, wenn du dann zu viele langsame Spieler auf dem Platz hast, dann kann das nichts werden, meiner Meinung nach.
Du hast eben gesagt, mit Metscher hat keiner so richtig gerechnet, weil ja auch der Bundestrainer beispielsweise im März ja noch im Kicker vor allen Dingen Leon Goretzka nach vorne gestellt hat und gesagt hat, dass der eine ganz, ganz wichtige Rolle für ihn einnehmen wird. Aber du hast es auch schon gesagt, Metscher sich jetzt erstmal festgespielt, also an Goretzka dann auch vorbeigezogen?
Ja, ich bin erstaunlich, dass er sich so festgelegt hat damals, aber er wollte, glaube ich, damit nur sagen, dass er ihn mit zur WM nimmt in erster Linie, ja, damit es dann keine Diskussion mehr gibt. Aber da hat er jetzt natürlich ganz klar das Nachsehen. Sieht man ja, wenn man ihn spielen sieht. Da gibt es jetzt keinen Zweifel, dass der jetzt die Nummer 1 unter den Sechsen ist. Mhm.
Du hast die beiden eben ja schon quasi so ein bisschen gegenübergestellt. Würdest du auch sagen, Metscher in jeglicher Beziehung ein Anti-Goretzka?
Ja, Anti würde ich jetzt nicht sagen, aber er hat halt, er kann halt Dinge, die der andere eben nicht kann. Er hat natürlich nicht diese Erfahrung und diese Routine und noch nicht so viel erlebt wie Goretzka. Da weiß man natürlich nicht, wie er reagiert, keine Ahnung, in einem WM-Achtel- oder Viertelfinale, wenn es richtig krass wird. Diese große Erfahrung international hat er natürlich noch nicht, obwohl er ja natürlich auch schon Champions League gespielt hat und so weiter. Aber man sieht ja, als Sebastian Kehl ihn nach Dortmund geholt hat, da war ja auch so erstmal was, 30 Millionen für den Typen aus Wolfsburg und so weiter. Da hat er schon Weitsicht gezeigt, der Sebastian Kehl. Hat ihm nicht viel gebracht im Nachhinein, aber jetzt wissen alle, was der kann. Und teilweise hat man es ja auch schon gesehen in der Saison in Dortmund, ne? Wie oft er gespielt hat, wenn er fit war und was er da beitragen konnte. Das kann er jetzt da auch. Und das sieht natürlich Nagelsmann. Klar kann Nagelsmann nicht sagen, ich habe aber vor 3 Monaten gesagt, der Goretzka, jetzt muss ich den auch spielen lassen. Natürlich ist es klar, dass er da auch mal einen Spruch raushaut und sich dann aber auch anpasst. Grundsätzlich finde ich jetzt das mit Undav, also gab ja auch diesen kleinen Streit der ehemaligen oder der Experten, Musiala, Undav und so weiter, Sané. Da finde ich manchmal, wenn möchte man den Nagelsmann so schubsen und sagen, jetzt komm, es ist genug Sané experimentiert worden. Mhm. Jetzt lass mal einen rein, der richtig, ich meine, Lebeling auf der Seite, das hätte ich schon jetzt mal gern gesehen. Ich finde, der hätte schon mal seine Chance verdient gehabt. Gut, Sané hatte irgendwie gute Vorbereitungsspiele, muss man ja auch sagen. Aber nach der Leistung, finde ich, muss der in der Halbzeit runter, dass er den noch hat weiterspielen lassen. Gut, damit hätte er vielleicht demontiert, aber wir sind ja eine WM, wir sind kein Motivationscamp.
Mal gucken, was dann eben da auf der Position noch weiter passiert. Aber nochmal zurück zu Metscher, weil ich vorhin sagte, Anti-Goretzka, muss ich nochmal kurz erklären, was ich damit meinte, weil ja vor allen Dingen außerhalb des Platzes auch die Wirkung der beiden relativ unterschiedlich ist. Goretzka wird für soziales Engagement regelmäßig hochgelobt, für seine Zivilcourage. Metscher dagegen polarisiert ja vor allen Dingen auch durch Social-Media-Beiträge oder hat das zumindest getan in den letzten Jahren immer mal wieder, ist auch weniger geworden. Und das ist ja auch was, was immer als Disclaimer, zumindest auch bei Blue Sky gestern während des Spiels, immer wieder mitgeschickt wurde, wo seine Leistung dann wieder relativiert wurde, weil er eben abseits des Platzes diese polarisierende Seite öfter gezeigt hat. Wie wichtig ist das aus deiner Sicht, sowas einzuordnen, ohne es jetzt größer zu machen als seine sportliche Leistung gestern?
Also ich sage mal so, in Dortmund haben sie sich ja mit dem Thema auch befasst und auch mit ihm gesprochen, weil er hat ja schon so ein paar homophobe Sachen losgelassen. Seither hatte ich das Gefühl, war es besser. Gestern habe ich auch bei dem Interview erstmal die Luft angehalten. Dachte, hoffentlich sagt er jetzt nicht, wir waren so gut, weil keine Frauen am Platz waren. Keine Ahnung. Nein, es war jetzt Spaß. Aber ich finde, also wenn wir was sagen, aus der letzten WM gelernt haben, dann, dass man jetzt einfach sagen, das ist jetzt ein Turnier, ein Fußballturnier und jetzt müssen wir gucken, jetzt ist die Entscheidung gefallen, dass der spielt. Jetzt sollten wir nicht, jetzt klinge ich womöglich schon fast wie ein Pressesprecher oder wie ein Bundestrainer, aber das ist ja wirklich die Erfahrung vom letzten Mal. Dann kann man es gleich bleiben lassen. Wenn wir jetzt die ganze Zeit darüber sprechen, was der sich hat vor ein paar Monaten zu Schulden kommen lassen, offenbar ist das ja erstmal ausgestanden gewesen in Dortmund. Muss man ja auch denen anrechnen, dass sie sich mit der Thematik auseinandergesetzt haben. Und dann müssen wir mal gucken, was er da noch macht. Aber jetzt ist er, ich sage jetzt mal, jetzt spielt er auf Bewährung vielleicht. Das kann man so ausdrücken. Und solange nichts Neues vorfällt, wird es jetzt, glaube ich, keinen Sinn machen, da jetzt nochmal jedes Mal drauf rumzureiten. Mhm. Ich meine, das sind Spieler dabei bei der WM, die haben sich ganz andere Sachen womöglich zu Schulden kommen lassen oder durften deshalb auch nicht einreisen. Aber hier so, gibt es jetzt keinen konkreten Vorfall und deswegen muss man jetzt, glaube ich, erstmal schauen, wie läuft es jetzt da weiter, wie sportlich das Ganze betrachten, weil mit allen anderen Sachen hat die Mannschaft ja nur schlechte Erfahrungen gemacht.
Definitiv. Und sportlich ist er auf jeden Fall einer der großen Gewinner dieses ersten Spiels. Den anderen, Nathan Brown, Nathaniel Brown, hast du schon angesprochen. die Baustelle auf links damit jetzt endgültig geschlossen?
Ja, würde ich sagen, solange er sich nicht verletzt. Also gut, dass wir da diese Außenbaustellen haben, ist ja irgendwie auch schon verrückt dafür, dass wir halt so eine Fußballnation sind. Mhm. Aber ich glaube da, also nee, ich glaube nicht, ich bin mir sicher, solange der fit ist, wird er da spielen. Und er hat eine absolute Top-Leistung gebracht. Und die Außenpositionen waren ja selbst zu erfolgreichen Zeiten nicht immer beide top besetzt. Mhm. Ich erinnere mich, dass wir Weltmeister geworden sind mit einem gewissen Herrn Hövedes. Der war jetzt auch kein Weltklasse-Spieler, aber es hat irgendwie funktioniert. Und wenn du jetzt hinten schon so gute Leute zumindest außen hast, jetzt haben wir das Problem nach innen verlagert, dann würde ich sagen, die Außenposition, das ist jetzt erstmal gelöst. Und ich persönlich hoffe, dass wir uns in der Mitte irgendwann einschwingen auf Schlotterbeck und Rüdiger, aber schauen wir mal, da glaube ich nicht, dass der Nagelsmann mit sich handeln lässt. Aber da, ja, um die Frage nochmal zu beantworten, der ist absolut top. Auch wieder pfeilschnell. Du kannst halt so viele Situationen heutzutage verlierst du, wenn du nicht schnell bist. So, also ich sage jetzt nicht, dass du schnell bist und damit einen Vorteil hast, sondern du hast dann den Nachteil nicht, wie andere Spieler, die einfach nicht nachkommen. Und das ist halt, immer wieder offensichtlich. Je weiter sich der Fußball entwickelt, desto deutlicher wird sichtbar, wie wichtig Tempo ist, weil das Spiel halt so unfassbar schnell geworden ist. Und dann hast du natürlich auf der anderen Seite zum Beispiel den Sané, der ja schnell ist, aber der sich halt das nicht mehr traut. Der ist ja, glaube ich, kein einziges Mal richtig in den Zweikampf gegangen und mal Ball vorbeigelegt, auch einmal, dann war der Ball im Aus. Mal sein Tempo auszuspielen, das ist wieder ein anderes Thema, aber das brauchen wir einfach. Schnelligkeit und ein, zwei Spieler, die langsam sind, kann man es vielleicht leisten, aber mehr nicht.
Und dann eben Hunger und Dynamik. Und das haben ja Brown, Matcher und Undav eben auch. Sind das aus deiner Sicht die Spielertypen? Hat Nagelsmann die jetzt gefunden, die Deutschland eben bei den letzten WM-Turnieren dann vielleicht auch vermisst hatte, die das nicht so verkörpert haben, wie jetzt zum Beispiel diese drei, um einfach nur die mal rauszupicken, weil sie eben sehr auffällig waren dann auch im ersten Spiel?
Ja, also bei Undav kommt ja noch dazu, dass er so ein lustiger, cooler Typ ist und immer so einen Spruch raushaut und dann eben so eine Mannschaft auch unterhält und nicht so ein Einzelgänger ist und jetzt auch kein Stinkstiefel ist, kann man auch sagen. Der ist ja auch, hat sich ja trotzdem in seine Rolle erstmal gefügt und hat ja auch einen echt fiesen Spruch mal von Nagelsmann bekommen, hat dann nichts gemacht und hat sich ja Nagelsmann bei ihm entschuldigt. Der ist halt vom Spielertyp. Jetzt könnte Nagelsmann sagen, was wollt ihr eigentlich? Ich habe doch recht gehabt, wenn man ihn einwechselt, ist so eine Sensation. So, also ein paar Jahre so. Ich meine, der hat in 24 Minuten 3 Scorerpunkte gesammelt.
Von Beginn an hätte er das nicht geschafft.
Vielleicht hätte er es nicht geschafft, keine Ahnung. Aber du siehst halt, der ist ja auch nicht der Schnellste, aber das ist halt natürlich was anderes in dieser Position. Der kann halt kicken, der macht halt Sachen, die seine eigenen Mitspieler teilweise überraschen, aber noch mehr die Abwehr überraschen. Und der hat halt auch einen Lauf. Und das darf man ja auch nicht vergessen. Der ist einfach in absoluter Top-Verfassung. Und deshalb sage ich mal, kann ich natürlich schon so eine Diskussion verstehen, wie um Musiala. Wir können nicht zu viele Spieler jetzt versuchen, auf dem Platz zu heilen und sie mal in Einsatzzeiten geben. So. Das kannst du mit einem machen. Aber ich habe den Musiala jetzt auch nicht so gut gesehen wie manche anderen. Der macht eigentlich immer den gleichen Move so und bleibt halt in 4 von 5 Fällen hängen oder wird gefoult. Und der braucht wirklich nochmal so ein richtiger, wie ist das in der Formel 1, wenn man auf den Knopf drückt, so ein Boost, sondern beim Überholen. Ja. Und da muss einfach mal nochmal, aber das, ich weiß nicht, ob das bei dem Turnier noch was wird. Ich habe seit Monaten warte ich darauf, dass der mal so ein Spiel macht, wo er richtig durch die Decke geht. So. Aber gut, das Tor war natürlich super, aber ansonsten fand ich, man merkt es halt immer noch, irgendwas ist bei dem im Kopf. Du hast bei jedem Zweikampf das Gefühl, der denkt sich, hoffentlich breche ich mir nicht das Bein. So. Und das ist ja auch nachvollziehbar, das tut einem ja auch leid, so, aber jetzt habe ich schon wieder so viel negativ gesprochen. Ne? Wir haben 7-1 gewonnen und ich rede über die Schwachstellen. Tah, Sané, Musiala. So. Aber gut, wir wollen ja Weltmeister werden. Da müssen wir halt die Latte hochlegen.
Das ist definitiv richtig. Und du hast es schon gesagt, gegen die Elfenbeinküste müssen wir sie auch deutlicher hochlegen noch, weil das dann wirklich der erste WM-Test wäre. Das war jetzt so ein bisschen Warmlaufen, ohne Curaçao dann zu nahe zu treten. Aber da müssen Dinge auf jeden Fall funktionieren, die jetzt nicht funktioniert haben. Welche Punkte sind das vor allem aus deiner Sicht? Was muss vor allen Dingen jetzt gegen die Elfenbeinküste, aber dann auch im weiteren Turnierverlauf? Weil jetzt können wir ja zumindest schon mal von der K.O.-Runde dann auch reden. Die Aura von Neuer muss dann natürlich da sein. Das wurde im Vorfeld immer gesagt. Gestern war sie nicht nötig. Hätte vielleicht auch bei diesem Schuss nichts gebracht, oder?
Nee, ich glaube, den Schuss, der war ja so komisch abgefälscht. Ja. Jetzt könnte man sagen, so ein Spieler ist einer absoluten, also ein Manuel Neuer mit 25 hätte da vielleicht noch, aber das ist jetzt, das kann man eben nicht vorwerfen. So. Und irgendein Freund hat mir eine Nachricht geschickt, ein durchschnittlicher Bundesliga-Torhüter hätte den gehabt. Natürlich gucken wir jetzt genau drauf. Ne? Das ist, den Beweis ist er jetzt noch schuldig geblieben, kann man nicht sagen, weil er ist ja nicht gefordert worden, richtig. Das wird man jetzt noch sehen in den nächsten Spielen. Ob er noch diese, also für mich ist ja das Risiko bei ihm immer diese komischen Abwürfe, da hat er ja auch einen wieder drin gehabt, so irgendwie komische Sachen, die er da macht, die dann bei Bengler landen und falsches rauskommen, weil er nicht mehr so handlungsschnell ist wie früher. So. Ja. Aber das ist jetzt nicht das Problem des Spiels gewesen. Vorne haben wir bei dem Spiel gesehen, okay, die können sich durchsetzen, die können Torchancen kreieren, die können Tore schießen, auch alles gut. Die große Baustelle ist für mich immer noch Tempo in den Gegenstoß laufen. Da habe ich immer noch, selbst gegen Curaçao, jedes Mal gedacht, oh Gott, das geht jetzt schief. So. Und das ist Curaçao. Die spielen einen langen Ball. Du siehst drei Spieler, die falsch stehen und die überrannt werden und so. Und das geht Curaçao. Und da habe ich noch echt große Angst, wie das werden soll, wenn wir in eine Situation kommen. Und das werden wir wahrscheinlich kommen, weil wir eine Mannschaft sind, die eher Ballbesitz pflegt. Wenn wir in die Situation kommen, Ballverluste, die haben wir auch nicht selten, weil manchmal die Innenverteidiger, die ja heutzutage auch das Spiel mit aufbauen sollen, halt jetzt auch nicht die sichersten Bälle spielen. Zack, zack, ein langer Ball und dann brennt es schon wieder. Und das haben wir selbst gegen Curaçao gesehen. Und ich möchte nie wissen, was gewesen wäre, wenn die Trinkpause nicht gewesen wäre in der ersten Halbzeit. Die hatten ja so, die Hände an unserem Hals plötzlich. Stell dir mal vor, da fällt noch das 2-1 und dann wird das Spiel womöglich ganz anders weitergehen. Und das hat Nagelsmann eingeräumt, dass es jetzt nicht so ideal war.
War ein bisschen überrascht davon, dass Curaçao mit der Raute eben gespielt hat und das Team hat sich dadurch sehr auseinanderziehen lassen und eben diese Räume da angeboten und dieses Pressing dann nicht aufbauen können. So ein Pressing-Problem, das kennen wir ja auch so ein bisschen vielleicht von den Bayern. Pressing-Problem und dann eine fehlende Restverteidigung. Schleppen die Bayern ihr Problem mit in die Nationalmannschaft rein? Ist es das Bayern-Dilemma und vielleicht auch einfach nur die Folge von diesem Offensive First?
Ja, du brauchst halt, wenn du so hart gepresst wirst, brauchst du halt super zuverlässige Passspieler. Das muss alles glatt laufen und es ist halt doch, es gibt immer ein paar Spieler, wo dann so zack, zack und dann ist ein ungenauer Ball schon dabei. So. Andere Nationen, die schaffen das irgendwie 6, 7, 8 Mal hintereinander. Wir können das aus irgendwelchen Gründen nicht. Wir mögen das einfach nicht, dieses Pressen. Und wir haben eben diese Anfälligkeit nach hinten. Und das ist ja jetzt nicht das erste Mal so gewesen gegen Curaçao. Die haben ja schon öfters mal gezeigt. Und deswegen ist natürlich super interessant, wenn eine Mannschaft mit schnellen Konterstürmern oder mit einem schnellen Mittelfeld und schnell überbrückendem Mittelfeld kommt, wie wir dann dastehen. Jetzt haben sie ja immerhin mal auch eine Zeit zusammen zu trainieren und können vielleicht ein paar Abläufe üben. Und Nagelsmann kann seinen Spielern jetzt sagen, es gibt übrigens auch Mannschaften, die mit Raute spielen. Hat mich schon ein bisschen überrascht, dass das ihn überrascht hat. So. Aber gut, da war eben, das ist jetzt auch so der Tenor, hat das Spiel jetzt noch keine Infos darüber gegeben, wie wir da stehen gegen eine Mannschaft, die da ein bisschen stärker ist und was die dann veranstalten, was wir dann veranstalten. Tore können wir schießen, haben wir gesehen, wir sind kreativ, wir haben Top-Spieler nach vorn. Nach hinten bin ich immer noch vorsichtig pessimistisch. Lass mich dann lieber positiv überraschen.
Glaubst aber schon, dass das abstellbar ist und nicht, dass die Curaçao-Raute, wenn wir sie jetzt mal so nennen, schon die Blaupause ist, wie man die Deutschen möglichst schnell dann wieder aus dem Turnier kickt?
Also wenn ich ganz ehrlich sein soll, glaube ich, dass es ist ja, bei so einem Turnier kann ja eine Situation oder zwei entscheidend sein. Also einmal überrannt werden, einmal schlecht stehen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das abgestellt ist. Das wird nicht abgestellt werden. Wir brauchen vielleicht auch ein bisschen Glück oder müssen halt ein Tor mehr schießen, als wir kassieren.
Das eben.
Wir werden immer irgend so gegen die Top-Mannschaften Guck dir mal bitte die vorderen fünf an bei Frankreich oder so. Ja. Oh mein Gott, denke ich da jedes Mal. Oh mein Gott. Und das gegen Jonathan Tah, da graust mir jetzt schon davor. So.
Geht es dann aus wie Bayern gegen PSG im Hinspiel?
Ja, ne, klar, wenn die in Führung gehen, stell dir vor, Frankreich geht in Führung und du musst dann Druck machen und dann kontern die. Also da sehe ich, das wird nicht abzustellen sein, meiner Meinung nach, weil sowas kannst du nicht so schnell abstellen. Da haben wir vielleicht auch nicht die Spieler dazu, das abzustellen. Aber jetzt müssen wir auch mal die Kirche im Dorf lassen. Ja. Andere Mannschaften haben ja auch schwache Verteidigungsreihen, auch die Top-Mannschaften. Wir haben gesehen, dass manche andere Mannschaften auch noch ganz schöne Schwierigkeiten haben. Mhm. Gut, Marokko gegen Brasilien würde ich jetzt nicht als große Sensation sehen. Ich meine, Marokko ist Top-Mannschaft, war im Halbfinale der letzten WM. Aber ich sage mal, sowas wie Katar gegen Schweiz, da ist man schon überrascht, ne? Oder die Türken natürlich. Also die Türken hatte ich irgendwie ganz anderes, wenn du so die Namen anguckst, Güler und da sind ja Top-Spieler dabei, so, ne? Aber hat dann auch nicht geklappt. Also da können wir ja schon froh sein, wenn wir unsere Curaçao 7-1 wegbügeln und jetzt den Rücken frei haben und schon mal mit der K.O.-Runde planen können und mit vielleicht ja mit Frankreich im Achtelfinale. Wäre natürlich absolutes Worst-Case-Szenario, aber ist ja nicht unwahrscheinlich, ist sogar eher wahrscheinlich. Und jetzt stell dir mal vor, wir spielen jetzt schöne Spiele, machen an und dann verlieren wir halt, weil wir eben nicht so gut sind wie die Franzosen schon im Achtelfinale. Was sind dann? So, dann können wir sagen, ja, wir sind eine Runde weitergekommen als beim letzten Mal. Aber gut, das ist alles. Das müssen wir mal schauen.
Wir denken das Turnier mal noch nicht von der K.O.-Runde her, sondern gucken erstmal, wie heißt es so schön? Und wo?
Von Spiel zu Spiel.
Von Spiel zu Spiel,
von
ganz
Spiel
genau.
Von Spiel zu Spiel.
Eine Phrase, die an anderen Orten Geld kosten würde. Hier zum Glück nicht, vor allen Dingen nicht, wenn wir unter uns sind hier.
Haben wir ja auch bei der tollen Amerika-Doku mit Vogts, haben doch die Spieler dann sogar zugegeben, dass sie beim Bulgarien-Spiel eigentlich schon ans Halbfinale gedacht haben gegen Italien und dass deshalb das schiefgegangen ist.
Und weil Thomas Hessler ins Kopfballduell gegen vier Köpfe größeren Letschkow gehen musste. Ja.
HSV-Spieler. Ja. HSV-Spieler. Es gibt auch gute HSV-Spieler.
Es gab. Gibt es ja immer noch. Aber Bundesliga, das beschäftigt uns dann erst in, ach Gott, da denken wir erstmal noch gar nicht dran. Ich glaube, in 8 Wochen oder so geht es dann da erst wieder los. Vorher ist natürlich noch WM und vorher ist auch das Spiel gegen die Elfenbeinküste. Also Glas dreiviertel voll, hast du gesagt. Euphorie ist noch nicht da. Die Vernunft siegt bei dir noch. Die Elfenbeinküste wird ein Gradmesser. Eigentlich beginnt die WM dann erst jetzt.
Eigentlich beginnt sie erst jetzt, aber ich muss schon sagen, ich war am Anfang so ein bisschen, war mir nicht ganz sicher, wie meine Stimmung ist. Ich bin jetzt nicht begeistert, aber ich bin ein bisschen beruhigter als vor dem Spiel. Auch vor dem Hintergrund zu sehen, was andere Mannschaften machen. Also da war jetzt noch keiner dabei. Gut, die Top 5 haben alle noch nicht gespielt. Es kommt ja jetzt auch heute Abend erst und morgen. Schauen wir mal, wie die sich schlagen. Aber gut, jetzt Spanien gegen Kap Verde, da würde ich jetzt auch nicht sagen, dass da eine Sensation in der Luft liegt. Aber insofern, also wir haben auf jeden Fall ein Spiel abgeliefert, über das man vielleicht auch noch in 20 Jahren reden wird. Wenn man sagen, wisst ihr noch, 2006 war die 7-1 im ersten Spiel. Da wird dann keiner sagen, da war aber eine komische Szene in der zweiten Halbzeit und noch eine. Da geht es ja dann auch nicht mehr drum. Wichtig ist jetzt, dass die Stimmung in der Mannschaft gut ist. Wichtig ist, dass es keine Unruhe um die Mannschaft gibt. Vielleicht ist es auch gut, dass Musiala sein Tor geschossen hat, dass viele Spieler Tore geschossen haben, dass wir auf ein paar Positionen jetzt sozusagen gute Leute sehen, die da auch bleiben können, dass die Baustellen vielleicht ein bisschen weniger geworden sind. Bin gespannt, was Nagelsmann bei Sané macht. Bin gespannt, was mit Musiala wird, wo er angeschlagen ist oder nicht. Angeblich ja nicht so sehr, aber wer weiß es. Was er in der Innenverteidigung macht, was Manuel Neuer macht, wird auch interessant werden. Die Spieler reden ja immer alle ganz positiv von ihm. Aber wenn ich jetzt Nationalspieler wäre, dann würde einer nach 2 Jahren auf dem Sofa kommen und sagen, ich spiele jetzt aber doch die WM und ich drücke den anderen Torwart raus und der dann sich einen Bock leistet, dann wäre ich vielleicht ein bisschen, würde ich sagen, Moment mal, das habe ich mir aber nicht so vorgestellt.
Der guckte ziemlich betröppelt gestern nach dem 1-1, fand ich.
Ja, gut, der hat dann durch, der wollte halt, natürlich wollte der zu Null spielen gegen Curaçao und in seinem ersten Länderspiel, dann kriegt er da so ein Ei rein. Also er hat ja, wie gesagt, man kann ihn nicht beurteilen, den Ball kam er ihm nicht vor, er hat einen schlechten Abwurf gehabt, aber das ist ja jetzt kein Grund, jemanden zu sagen, das war jetzt kein gutes Comeback. Also interessant wird es ja, wenn er in Situationen kommt, wo man sagt, den hätte man, der ist fast unhaltbar gewesen, hat er trotzdem gehabt, so wie er es gegen Madrid. Da hat er ja ein wirklich richtig gutes Spiel gehabt. Da habe ich sogar gedacht, hoppla, weil er hat keine gute Saison, finde ich, bei Bayern gehabt, hat viele Fehler gemacht, war ja auch, man kann das ja in den Statistiken ablesen, man kann es in Noten beim Kicker zum Beispiel ablesen, ganz durchschnittliche Saison gespielt, also was ein Torwart angeht. Da war er überragend, aber er hat halt einfach so diese, immer wieder mal einen Bock alle 20 Minuten und jetzt bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. Also es gibt, wie du siehst, es gibt viele schöne Themen, auf die wir uns freuen können im nächsten Spiel, was sich da ändert und wie sich das ändert und was Julian Nagelsmann macht. Aber jetzt sind erstmal die Vorzeichen positiv.
Und das Gute ist, es könnte eine etwas längere WM werden. Auf jeden Fall schon mal als die letzten beiden WM-Turniere für die deutsche Mannschaft. Und weil du 2002 erwähnt hast, wenn ich nur gesamt auf den Kader blicke und mich an den Kader von 2002 erinnere, zumindest da habe ich von der personellen Zusammensetzung her mittlerweile ein besseres Gefühl als damals.
Absolut. Ich meine, damals, ich war ja dabei bis zum Finale. Das ist ja, also ein größeres Glück hat noch nie eine Mannschaft bei einer WM gehabt, was die sozusagen den Pfad angeht. Wir haben ja bis zum Finale gegen keine starke Mannschaft gespielt, muss man einfach mal so sagen. Und schrägerweise gegen das Finale gegen Brasilien, da haben wir die mit Abstand beste Leistung dann auch noch gezeigt. Und ich meine, wir hatten einen Pfostenschuss beim Stand von 0-0 und so. Ne? Und dann hat ausgerechnet Oliver Kahn gepatzt. Aber ich glaube, dass wir auch so verloren hätten wahrscheinlich am Ende. Aber ja, du hast recht, die Mannschaft war jetzt nicht so talentiert. Lange nicht so talentiert. Also waren wirklich nette Burschen dabei, aber ich will es keinen Namen nennen. Carsten Ramelow.
Oh, böse. Aber wie sagt man so schön, nett ist der Kleine. Nee, auch das lassen wir jetzt. Ich glaube, wir machen an dieser Stelle hier lieber Schluss, sonst wird es am Ende noch. Wir müssen on a high note enden und das machen
vielleicht,
wir mit dem
Sieg. Ja, vielleicht einen Satz noch dazu, was den Kader angeht. Ja. Da sind wir jetzt wieder 94. Das war wahrscheinlich der beste Kader, den Deutschland je zu einer WM geschickt hat. Und sind baden gegangen. 2002 wahrscheinlich einer der schlechteren Kader, hat das WM-Finale erreicht. Und 2014 wiederum war natürlich. Das war natürlich die Mannschaft so, ne? Die hatte.
Hieß ja auch so.
Keinen oder einen Schwachpunkt vielleicht. Ich würde den Namen jetzt nicht nochmal sagen. Aber das war halt einfach eine absolute Sensationsmannschaft, die aber schon ein Turnier wachsen musste. So. Und aber ein Turnier vorher schon gut gespielt hatte. Und jetzt haben wir halt eine Mannschaft, die schon sehr gut zusammengesetzt ist, aber die halt aus zwei Loser-Turnieren kommt und die jetzt nicht so eine Entwicklung vorzeigt. Aber. Habe ich ja auch in meiner Kolumne geschrieben, interessante Statistik. Deutschland ist immer nach einem 12 Jahre nach einem WM-Titel immer ins WM-Finale gekommen. Also 1966, 1986, 2002 und jetzt wäre dann 2000, habe ich jetzt ein WM vergessen, ne? Egal.
66. Ja, ist auch egal. Das stimmt, glaube ich, sogar. Ja, du hast alle aufgezählt. Du hast alle aufgezählt. Ja. Und jetzt setze ich noch einen drauf und pass auf. Und im Finale wird diesmal dann dieser Fluch, dass sie es am Ende verlieren, durchbrochen, weil Leroy Sané den einen Moment hat. So.
Weil Manuel Neuer einen tiefen Ball rauskommt, einen tiefen Ball mit dem Kopf zu Sané spielt, der zieht nach innen und Musiala mit Fallrückzieher im Winkel zum 1-0.
So wird's laufen, erinnert uns oder erinnert euch.
Ja, das Spiel und die Szene hier, die spielen wir dann nochmal vor. Wann ist das Turnier zu Ende? In 3 Monaten?
Ja, so ungefähr. In 478 Spielen. Dann sind wir durch.
Ja.
Alex, danke, dass du da warst.
Danke, Malte.
Fieberpitch, der Fußballpodcast.